Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue.
Ja, hallo, herzlich willkommen beim Wege des Herzens Podcast, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich wieder ein Wocheninterview, die liebe Rebecca Medder aus der Nähe von Heidelberg ist da. Und Rebecca ist Ayurveda-Therapeutin und wir haben uns bei der Wingwave-Ausbildung kennengelernt über das Tübinger Institut. Und ja, irgendwie war da gleich so eine nette Verbindung. Ich kann mich noch daran erinnern, Rebecca, dass wir in diesem einen Raum gewesen sind und dann waren da so Chakrenkugeln. Und die haben wir in einer Schublade gefunden und uns amüsiert, dass wir da in diese Schublade reingeguckt haben. Und weißt du was? Ich habe diese Fotos davon niemals gelöscht. Also ich habe die immer noch auf meinem alten Handy, weil es irgendwie was Besonderes für mich war. Ja, und das war dann auch irgendwie der Grund, weshalb ich Rebecca gefragt habe, ob sie Interesse hat, im Maren Fromm Institut auch als Kooperationspartnerin dabei zu sein. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und heute geht es ja mal ums Wochengespräch. Und ich frage dich, liebe Rebecca, was hast du mitgebracht?
Ja, vielen Dank, liebe Maren, erstmal und vor allem auch für die schöne Erinnerung an die Chakrenkugel. Ich sehe es gerade wieder noch so richtig vor mir. Also das war echt ein schönes Seminar dann auch und da hat es wirklich gefunkt, vor allem, weil das Seminar überhaupt nichts mit Chakrenkugeln zu tun hatte.
Ja, genau, so sieht's aus. Genau. Und ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel damit anfangen konnte.
Und noch besser.
Ja, genau.
Und, genau, tatsächlich im Ayurveda geht es jetzt, also ich bin Ayurveda-Medizinerin, Heilpraktikerin und Wingwave-Coach, genau wie Maren auch. Da haben wir uns ja, wie gesagt, kennengelernt. Und klar, die Chakren kommen natürlich aus dem ähnlichen System, also aus dem indischen Philosophiesystem, wo auch der Ayurveda natürlich herrührt. Aber tatsächlich arbeiten tue ich damit, muss ich gestehen, auch nicht. Aber das wäre eine ganz schöne Verbindung. Genau, und vom die Art oder die, wie sage ich denn, die Kooperation mit dem Maren Fromm Institut, die Maren hat es ja schon gesagt, werde ich vor allem aus der Ferne, sage ich mal, also aus Heidelberg, aus Sandhausen vornehmen, das heißt mit online Seminaren zu verschiedenen Themen rund um den Ayurveda. Ich erzähle gleich ein bisschen was vielleicht, was da eigentlich so ist. Ja. Und vielleicht, das ist angedacht, aber haben wir jetzt noch gar nicht so im Detail drüber gesprochen, vielleicht auch mal Wochenendkurse zu bestimmten Themen.
Ja.
Und soll ich ein bisschen was zum Ayurveda vielleicht erzählen? Oder möchtest
du? Es ist sozusagen dein Podcast. Also nein, also ich bin zwar die Gesprächsführerin, aber du bringst heute dein Thema mit und ich folge dir heute.
Genau. Dann würde ich vielleicht erstmal so ein bisschen was dazu erzählen und warum auch der Ayurveda was für jeden ist und was auch so die Grundkonzepte sind. Genau, also grundsätzlich, der Ayurveda kommt ursprünglich aus Indien und die Worte an sich, Ayurveda, ist quasi ganz frei übersetzt das Wissen vom Leben. Das heißt, da steckt jetzt erstmal nicht drin, dass das Medizin ist, ein Therapiesystem ist, sondern das heißt einfach Wissen vom Leben. Und tatsächlich gehört in dieses System eben auch die Ernährung, die Lebensführung, natürlich auch die Medizin und die Therapie, aber ganz interessanterweise auch Kunst, Architektur, Musik. Also tatsächlich, wo wir sagen, alles, was so ein bisschen zu tun hat mit dem Leben, spielt da mit rein. Mhm. Und tatsächlich geht es auch darum, dass alles miteinander verbunden ist. Das kennt man ja auch aus anderen ganzheitlichen Systemen. Und das ist auch noch so ein Schlagwort vom Ayurveda natürlich. Es ist ein ganzheitliches System. Das heißt, wir schauen nicht einfach nur auf den Körper oder auf einzelne Gebrechen, die jemand vielleicht mitbringt oder auf Diagnosen, sondern man guckt sich immer den ganzen Mensch an und zwar von Kopf bis Fuß, geistig und auch eben Lebensführung, Ernährung, also wirklich alles drum und dran. Und das Ziel ist, da unterscheidet sich der Ayurveda jetzt so ein bisschen von dem Medizinverständnis, was wir hier haben. Ich muss kurz einwerfen, wenn ich Ayurveda jetzt ab jetzt sage, meine ich die Medizin, also nicht jetzt die ganzen anderen Aspekte, sondern weil ich bin Ayurveda-Medizinerin und bin nicht in diesem Vastu, in dem Architekturbereich ausgebildet. Also ich bleibe in diesem Bereich drin.
Ja.
Das heißt, da ist erstmal der Fokus, dass jeder ein individuelles Gleichgewicht hat. Und in diesem individuellen Gleichgewicht bist du gesund. Und mein Gleichgewicht kann ganz anders von deinem Gleichgewicht sein. Das heißt, ich kann nicht für alle Menschen eine gleiche Therapie anwenden, weil die für den einen gut ist, für die anderen vielleicht völlig unpassend ist. Das heißt, ich muss mir jeden Menschen ganz individuell anschauen, auch wenn die vermeintlich die gleichen Themen mitbringen. Weil Ziel einer jeden Ayurveda-Therapie ist, also ich sage das indische Wort zuerst, kommt aus dem Sanskrit, das ist Swasta, das heißt Gesundheit. Mhm. Das heißt, es ist für jeden diese individuelle Gesundheit herzustellen. Und warum ich dieses indische Wort gerade gesagt habe, ist, wörtlich übersetzt, also auch das kann man wieder auseinanderdröseln in Sva und Sta, heißt einfach in sich selbst stehen. Und das heißt, jeder steht in sich selbst. Ich kann jetzt nicht in der Maren stehen zum Beispiel.
Ja, genau. Nicht
mein Gesundheitsoptimum. Sondern wenn ich in mir selbst stehe, also wenn ich in meiner Mitte bin, bin ich gesund. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, und was ist jetzt meine Mitte? Wo ist die? Wo finde ich die denn? Und der Ayurveda ist wahnsinnig pragmatisch. Also da gibt's knallharte Definitionen einfach.
Okay.
Das heißt, wenn quasi das Körpermilieu muss ausgeglichen sein, die Verdauungskräfte müssen ausgeglichen sein, die Gewebe müssen optimal sein, der Geist muss optimal sein, also klar sein. Also das sind ganz knallharte Fakten bis hin, wie die Ausscheidungen auszusehen haben. Das heißt, da findet jeder sein individuelles Gleichgewicht wieder. Und Ziel einer Therapie ist es, quasi genau dahin zu kommen. Und was eine ganz schöne Sichtweise ist, dass wir kennen ja auch hier die Unterscheidung, eben zumindest Körper und Geist, dass in dem Aspekt der Seele, also Körper, Geist, Seele, dass die Seele, die das Selbst ja ausmacht, nicht erkranken kann. Das heißt, Körper und Geist können erkranken, die Seele aber nicht. Das heißt, man beruft sich immer in diesem, in mir selbst stehen, auf das, diesen Kern, der nicht krank werden kann. Und das ist genau das, was unabhängig vom Ayurveda, was man für alle Heilsysteme nutzen kann, dass dieses, wenn ich von mir selbst die Vision oder das Bild von Heilsein habe, von gesund habe, dann kann ich auch heilen. Wenn ich von mir die Vision habe, ich bin ein Diabetiker, ich bin ein Rheumatiker, das sind Erkrankungen, die hier als nicht heilbar gelten. Die sind medikamentös regulierbar, aber nicht heilbar. Das heißt, die Menschen sagen, ich bin nicht heilbar, ich kann gar nicht mehr heil sein. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dieses Bild zu verändern, weil wenn ich gar nicht dran glaube oder wenn ich wenn ich überzeugt bin, nicht heil zu sein, wie kann der Körper es dann sein? Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man immer wieder etwas in sich findet, was auf das man sich zurückbesinnen kann. Und das ist eben durch dieses Selbst ein ganz natürliches, ein Kern oder die Essenz von uns, die jeder ja hat.
Ja. Also das finde ich jetzt gerade sehr spannend, weil du ja wirklich sagst, dass es in Deutschland als nicht heilbar gilt, zum Beispiel Diabetes. Aber sind schon Kunden bei dir dann gewesen, die Diabetes oder die Medikamente oder sowas dann alles absetzen konnten?
Genau, also das ist eine ganz wichtige Frage. Also wenn jemand kommt mit zum Beispiel einem Diabetes, mit Bluthochdruck oder mit was auch immer, der eine hohe, der mehrere Medikamente hat, dann darf ich die nicht erstmal völlig absetzen. Das geht nicht. Zum einen braucht das eine gewisse Zeit. Und da arbeiten wir uns so ran, dass zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Diabetes, weil da kommen tatsächlich sehr viele Leute. Mhm. Und da ist erstmal das Ziel, die Dosis in Absprache. Das ist ganz wichtig, immer in Absprache mit auch dem behandelnden Arzt. Und ja, da geht natürlich Blutkontrollen und sowas mit einher. Da wird der Langzeitblutzucker immer wieder mitkontrolliert, mhm, dass dann die Dosis reduziert werden kann. Hier muss man ganz klar sagen, hier spreche ich vom Diabetes Typ 2, also der erworbene Diabetes. Mhm. Der Typ 1, das ist ja eine angeborene Form, das sieht ganz anders aus. Der muss natürlich mit Insulin dann auch behandelt werden. Da fängt jetzt nicht plötzlich der Pankreas an, wieder zu funktionieren, so wie bei einem Gesunden. Das ist ganz wichtig. Deswegen greife ich den Punkt gerade auch nochmal auf. Hier müssen wir mit unserer Sorgfaltspflicht ganz achtsam sein und auch das Wohl des Patienten auch immer vor Augen haben. Zum einen, dass man sieht, der Diabetes kam nicht über Nacht, der Typ 2. Nee. Das hat sich über Jahre aufgebaut. Da können wir jetzt nicht plötzlich sagen, so ab morgen gibt es keine Medikamente mehr. Das ist lebensgefährlich. Also ganz wichtig. Sondern da geht es wirklich darum, dass man gemeinsam mit den Patienten auch erstmal machbare Therapieziele festlegt. Bei den meisten, die kommen mit ganz kleinen Therapiezielen rein, sagen, ich möchte nicht insulinpflichtig werden. Mhm. Und da ist es dann schon das Glück der Welt, wenn dann die Medikamentendosis reduziert werden kann. Natürlich kann man da sehr viel auch über Ernährung machen, aber das geht auch einher. Mhm. Das ist aber ein langfristiger Prozess. Mhm. Je nachdem, um was für Stoffwechselerkrankungen es handelt, kann ich das auch nicht ambulant machen. Die Leute schicke ich dann zur Kur. Das heißt, die sind dann idealerweise auch nicht nur bei einer 2-Wochen-Kur, sondern die sind dann mehrere Wochen einfach stationär in einer Einrichtung, wo dann ganz andere Formate auch laufen. Und ja, natürlich die Ernährung von außen kontrolliert wird, ganz ja, klar.
Also das finde ich, also ich finde es gerade super spannend, weil es irgendwie, also ich entdecke Verbindungen zu meiner Ausbildung als Epigenetik-Coach. Also da hatte ich mich ja angemeldet für die Ausbildung aufgrund der transgenerationalen Traumata der Übertragenen, weil ich das besser verstehen wollte. Und da ist aber auch so viel Biologie drin, um das mit den Mitochondrien zu verstehen, mit den Zellen, mit den Hormonen, wie sich was verdoppelt, mit dem Methylkreislauf und so weiter und so fort. Und da kommt es, also das wird nicht ayurvedisch genannt oder so, aber es wird auch da sehr deutlich gesagt, dass wenn ich auf gewisse Dinge in meinem Leben achte, also das hat auch was wirklich, so wie du es auch gesagt hast, mit diesem Mindset, mit der Lebenseinstellung zu tun, dass sich auch eine Diabetes 2 bilden kann oder Autoimmunerkrankungen oder ähnliches. Das hat, da entdecke ich gerade Parallelen zur Ayurveda, also dass es wirklich darum geht, seine eigene Haltung, Lebenshaltung auch zu überprüfen. Und also was mir immer bewusster wird, ist auch zu schauen, wie war es denn bei meinen Vorfahren? Was für eine Haltung hatten die denn, sodass es da, oder welche Erlebnisse hatten die? Also zum Beispiel, wenn es zu Übergewicht und sowas kommt oder zu extremem Untergewicht oder so, kann das auch zum Beispiel mit Hunger, also zum Beispiel ist der diese Flucht übers Eis überprüft oder untersucht worden, dieser wahnsinnig kalte Winter im Krieg, also im Zweiten Weltkrieg, wo viele Menschen auf der Flucht waren. Und ja, also finde ich jetzt sehr, sehr spannend, dass es da ähnliche Ansätze zur Ayurveda gibt.
Ja, und ganz spannend ist ja auch, dass jetzt auch in der, in der westlichen Forschung sieht man ja auch insbesondere jetzt bei den zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder eben anderen oder also Stoffwechselerkrankungen, dass da einfach die Psyche jetzt ganz konkret auf die unsere Stressreaktion einfach sogar messbar einfach unser Körpermilieu verändert. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, auch beim Ayurveda. Da spricht man jetzt weniger davon, geht Adrenalin und Cortison plötzlich hoch. Das kannten die nicht früher. Die sagen, das Milieu verändert sich in eine bestimmte Qualität hin. Mhm. Und diese Qualität können wir heutzutage mit, was weiß ich, mit den Stresshormonen erklären oder mit von mir aus zu hohen Blutfetten oder was auch immer. Ja. Das haben die eben einfach eher als Milieuveränderung beschrieben. Und deswegen sind diese Grundkonzepte immer noch richtig, weil man braucht dafür nicht zu wissen, welcher Stoff verändert das Milieu, sondern die haben nur gesagt, ja, es verändert sich. Mhm. Und ob das jetzt das Cholesterin ist, was den Blutfettspiegel dann da verändert oder irgendwas anderes ist, was wir vielleicht erst in 50 Jahren rausfinden werden, es ist egal, weil die Qualität kann man jetzt schon sehen. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass der Ayurveda weniger auf das Stoffliche achtet, das spielt auch eine Rolle, sondern eher auf die Qualitäten. Also ich sage es jetzt ganz einfach ausgedrückt, dass dann, also viele stoffliche Dinge finden sich dann als Träger der Qualitäten, aber man muss die einzelnen Stoffe nicht kennen. Ja. Aber ich kann viel einfacher die Qualitäten erkennen. Und da ist auch ein ganz, zu dem, was ich vorhin gesagt hatte und was auch auf deine Epigenetik einfach, was jetzt auch die Vorfahren zum Beispiel angeht, wie hängt denn der Geist, sage ich dann auch mal, mit der Struktur zusammen? Und auch da gibt es jetzt im Ayurveda, kommt natürlich auch eher aus diesen Philosophieprinzipien, ganz pragmatische Reihenfolgen. Also das heißt, zuerst hat man eine Idee oder die Vision von etwas, dann die Funktion oder die Qualität und dann erst die Struktur oder die Manifestation. Mhm. Bei der westlichen Medizin gucken wir umgekehrt drauf. Das funktioniert genauso. Aber dass wir sagen, okay, hier ist die Struktur. Ich habe jetzt ein Molekül gefunden zum Beispiel. Mhm. Und dann, was macht es? Und dann, was kann ich damit vielleicht machen? Die Art ist allerdings ein bisschen einschränkend, weil wenn ich eine Idee habe, kann ich die ja auf verschiedene Weisen manifestieren, nicht nur auf diese eine, die ich mir jetzt gerade gefunden habe. Ja. Das heißt, wenn ich nachher ein anderes Molekül finde, das hat vielleicht dann auch diese Qualität und da komme ich auch auf diesen Grund. Aber ich muss dann immer wieder einzeln von Neuem anfangen, wenn ich bei der Struktur anfange und nicht bei der Vision. Es ist schwierig, natürlich gleich bei der Vision anzufangen, aber die Qualität ist dann super Mittler einfach. Mhm. Und da haben wir auch einfach dann dieses, was wir heutzutage als Stressantwort ganz einfach bezeichnen können, weil wir es messen können. Mhm. Wenn jemand starke Emotionen hat oder wenn jemand einfach eine Stressantwort geht, dann verändert sich einfach die Antwort im Körper. Das hat Einflüsse aufs Immunsystem, auf die Atmung, auf was weiß ich. Mhm. Und wenn es natürlich dann chronischer Stress ist, haben wir eben chronisch diese Veränderung im Körper und
ziehen ja auch woanders was ab, ja, also dann wird es ja darauf fokussiert und dadurch kann wiederum an Körperstellen der Körper nicht adäquat reagieren.
Genau, und da geht es ja gar nicht drum zu sagen, ich habe keinen Stress, also oder ich habe nie wieder Stress, das funktioniert nicht, weil die Stressantwort ist ja sinnvoll oder die war vielleicht mal vor ein paar Millionen Jahren sinnvoll, wo wir uns einfach körperlich, also da hat man vor allem eher körperlichen Stress und weniger psychischen Stress. Und dann haben wir halt körperlich auch reagiert. Das heißt, die Muskeln werden aktiv und wir sind völlig da und können rennen oder also kämpfen oder wegrennen, was auch immer. Ja. Und heutzutage, wenn wir eben Stress bekommen, fährt der Körper genauso hoch, aber wir machen dann nichts. Das heißt, eigentlich macht der Körper ja alles richtig. Nur er kann halt nicht zwischen psychischem Stress und Körperstress unterscheiden. Das heißt, dann müssen wir diesen Stress körperlich einfach auch rufen. Mhm. Und da muss ich sagen, deswegen bin ich nicht so ein Freund von dem Wort Stressmanagement, weil wir wollen ja nicht unseren Stress managen. Also ja. Das, wir wollen eher unser Leben oder unseren Alltag managen. Und der Stress an sich, die Reaktion, ist ja wirklich ein Überlebensmechanismus, der ja auch, wie du mit der Epigenetik gesagt hast, sonst hätten die Leute diese Eiswanderung gar nicht machen können. Mhm. Also nur wenn die Eiswanderung dann vorbei ist, dann ist natürlich wichtig, dass man auch runterfahren kann.
Ja.
Und dass das dann eben nicht weiter ist, wenn man diesen Gedanken hat, ich muss wieder weiterhin anhäufen, mhm. weil wir hatten nichts, so ungefähr.
Ja, genau. Ja, genau.
Ist ja bei der Generation dann natürlich auch nachvollziehbar gewesen. Ja. Aber genau, das ist ja in den Enkeln quasi immer noch.
Ja, genau. Ja, super. Ja, so, also solange, also und das macht ja dann, also da kommst du mit der Ayurveda, solange und ich halt zum Beispiel bei mir im Coaching, wenn, solange du nichts an deinem Leben veränderst, sei es Ernährung, sei es Mindset, sei es Bewegung, sei es Aufarbeitung von Geschichte, verändert sich die veränderte Epigenetik nicht oder dann die Qualität im Ayurvedischen. Ja? Genau. Das kann sich ja nur verändern oder neu programmiert werden praktisch, wenn du dich damit auch beschäftigst, wenn du zusiehst, dass es aufgelöst wird.
Genau. Und da folgt man quasi im Ayurveda auch diesem Weg. Da passt aber jedes Coaching auch rein, weil man auch diesen Weg da geht, dass man eben erstmal dieses Bild von seinem eigenen heilen Ich kreiert. Mhm. Und dass wenn dann diese Vorstellung von ich kann gesund sein, ich bin auch gesund und nicht, ich bin eine laufende Diagnose, dann kann mein Körper ja auch mitmachen.
Ja, genau. Ja.
Und dann natürlich, also das ist gerade jetzt bei Erkrankungen, die sich eben über ein Leben, also über eine große Lebensspanne aufgebaut haben, die verschwinden natürlich nicht in einer Woche.
Ja.
Und da ist es ganz oft, je nachdem, was für eine Odyssee einige Menschen auch einfach schon hinter sich haben, das, also das frustriert natürlich dann auch irgendwann. Und da geht es auch erstmal drum, wieder in diese Selbstermächtigung zu kommen. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich nehme mir meine Verantwortung auch zurück. Also ich gebe es, also manche sind vielleicht ganz froh, die Verantwortung abgeben zu können, aber so kann keine Heilung passieren. Mhm. So kann ich therapieren und einfach Symptome behandeln. Das bringt auch nichts.
Ja, genau.
Aber wenn jemand sich die Verantwortung, das ist natürlich eine Entscheidung, auch wieder zurückholen möchte, dann ist die Motivation zum Beispiel sein Leben, den Lebensstil zu verändern. Klingt super einfach, aber das ist mit das Schwerste.
Ja.
Diese Motivation brauche ich, weil beim Ayurveda ist ein Großteil der nachhaltigen Therapie oder der nachhaltigen, also wenn man eine gute Wirkung am Ende haben möchte, ist die Lebensführung.
Ja.
Und nicht das, was man dann vielleicht drumherum noch unterstützend macht oder noch extremer, wenn jemand seinen Stoffwechsel nicht hochfährt oder durch falsches Essen komplett in den Keller gefahren hat, der kann ja die Medikamente oder die Heilkräuter oder was auch immer, er kann die ja gar nicht verstoffwechseln. Das heißt, das bringt überhaupt nichts.
Ja.
Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass für eine nachhaltige Therapie dann die Lebensführung auch gegebenenfalls angepasst wird. Und da geht es natürlich gerade, Ernährung ist ein ganz großes Thema, weil oft erfüllt, jetzt sage ich schon das Wort erfüllt, die Ernährung auch den Wunsch nach Fülle. Also dann kann man nicht plötzlich sagen, so, Diät, jetzt wird, oder noch besser, jetzt wird gefastet, dann treibe ich jemanden in einen Mangel hinein. Mhm. Und wenn in Anführungszeichen die Ursache Mangel ist und der Lösungsansatz war, ich komme wieder in die Fülle durch Nahrung und ich sage, so, weg ist die Nahrung, dann vergrößere ich ja die Ursache noch dadurch. Mhm. Also oder das verursachende Prinzip. Das heißt, da ist erstmal ganz wichtig rauszufinden, und das ist eine weitere Säule vom Ayurveda oder ein Grundprinzip vom Ayurveda. Das ist eine ursachenorientierte Therapie, keine symptomatische. Also klar, es gibt auch lindernde Maßnahmen, aber Heilung kann eigentlich nur durch die Vermeidung der Ursachen irgendwo dann auch.
Ja, das passt so gut auch zu meinem. Also Rebecca, mir ist schon klar, warum wir uns gefunden haben. Also weil genau so sehe ich es auch. Ja, ich kann noch so viel an der Oberfläche machen. Und damit vorübergehend Punkte vielleicht auflösen oder glaube, sie aufzulösen. Aber wie du schon gesagt hast, unsere Seele kann nicht, kann zum einen kann unsere Seele nicht kaputt gehen und unsere Seele überprüft, aber also unsere Seele weiß auch ganz genau, wann sie uns was zumuten kann. Und vielleicht ist es in dem Moment, wo ich nur an der Oberfläche ein bisschen kratze, ist es in dem Moment auch das, was der Mensch in dem Moment braucht. Aber sie schmeißt uns irgendwann, wenn sie merkt, wir haben genug Kraft und das auszuhalten, schmeißt sie uns das volle Programm vor die Füße. Und ich finde das auch total wichtig. Also das sage ich auch immer meinen Kunden. Wir können gerne hier an der Oberfläche weitermachen. Es bringt dich nur nicht weiter, ja, auf Dauer. Du darfst Mut haben, dich zu entscheiden, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und so sehe ich es bei dir im Gesundheitlichen. Wobei, also mittlerweile während des Podcasts kriege ich irgendwie gerade so das Gefühl, dass Ayurveda ist nicht nur Medizin, sondern Ayurveda ist auch wie Coaching im Grunde genommen. Eigentlich ist es dasselbe mit einem anderen Ansatz.
Genau, die unterscheiden nicht. Also klar, es gibt die Aspekte Geist und Körper, aber in einer Therapie wird immer beides behandelt. Macht nicht nur eine reine Psychotherapie, oder eine reine Körpertherapie. Also tatsächlich ist es so, je nachdem, um was es geht, also wenn massive körperliche Symptome sich zeigen, geht man sogar erstmal auf den Geist. Und umgekehrt auch, wenn sich massive psychische, also zum Beispiel, das wären eher in die Richtung psychiatrische Zeichen zeigen, dann gehe ich erstmal über den Körper. Ja. Aber es wird nicht so komplett auseinandergedröselt. Mhm. Und so wie du auch gesagt hast, also diese Kommunikation muss von vornherein erfolgen, dass dann klar ist. Also ich frage dann bei sowas auch immer nach dem eigenen Therapiewunsch oder Behandlungswunsch. Und das ist jetzt gar nicht nur auf meine Tätigkeit bezogen, sondern auf was auch immer. Also auch auf das eigene, was sie vielleicht selber auch tun. Und ganz oft kommt da überhaupt nicht mehr die Krankheit vor, weswegen die eigentlich gekommen sind, sondern da kommt dann einfach kommen Dinge vor wie Zufriedenheit leben oder ich möchte mich jetzt endlich finden. Also es kommen eher so übergeordnete Ziele. Es kann natürlich auch mal sein, dass dann eher angstvolle Themen kommen. Also dass dann eher Dinge kommen wie ich möchte nicht ... Mhm. Dann guckt man natürlich, aber so wie im Coaching, wie man das hier auch macht, dann dreht man das Ziel halt in ein schönes Ziel um, dass halt dieses Wort nicht mal kommt und dass man halt nicht von einem Mangel aus versucht, etwas zu erreichen, sondern ein Fülleziel einfach generiert. Das ist wie bei unserem Coaching hier im Westen, 1:1, kann man fast sagen.
Ja, so fühlt es sich jetzt gerade an, genau.
Genau.
Rebecca, wie bist du selber zur Ayurveda gekommen?
Das klingt jetzt sehr merkwürdig. Ich bin ja Halbinderin und muss gestehen, ich kannte Ayurveda nicht vorher. Und also meine erste Ausbildung, da arbeite ich ja immer noch 50%, ist Naturwissenschaftlerin. Und da bin ich, das war vor vielen Jahren, da habe ich auf dem Gebiet Brustkrebs gearbeitet, mit unter anderem mit einem Stockholmer Arzt zusammen. Und der hatte, eigentlich war meine Aufgabe einfach nur Proben von Patienten zu bekommen und die eben zu färben und mit dem Mikroskop anzuschauen. Also ganz platt gesagt.
Ja.
Und der hat aber irgendwann gesagt, nö, du musst kommen und gucken, wie ich die Proben nehme und was alles dahinter steht.
Okay.
Und dann hatte, also da muss ich sagen, Stockholm, die haben ein etwas anderes System wie hier, was jetzt die Onkologie angeht. Die haben so, das nennt sich Brustzentrum zum Beispiel. Und da geht ein Patient hin. Wenn der Verdacht gestellt wurde auf Brustkrebs jetzt eben und dann durchläuft er an einem Tag oder zwei sämtliche Stationen und hat dann aber sofort das Ergebnis. Also das heißt, der muss nicht so wie hier leider ewig warten auf den Befund und dann wird er weitergeschickt. Ach, und dann hier nochmal eine andere Untersuchung, sondern das ist da schon, zack, kürzeste Wartezeit, dass die Psyche da nicht so lange belastet wird. Und das hatte ich eben gesagt, das ist ja toll, wie das hier läuft, weil ich das nicht kenne von Deutschland. Und dann hat er gemeint, das ist nicht genug. Und dann habe ich gesagt, wie, das ist nicht genug. Und dann hat es erst mal angefangen nachzudenken in mir. Ich habe vorher mich überhaupt nicht mit diesem Aspekt Heilung beschäftigt. Ja. Sondern eher, durch die Forschung war ich eher in der Diagnostik quasi unterwegs. Ja. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt machen wir mal eine ganze Woche lang, dass wir immer nur, also dass ich bei jedem Patienten daneben stehe. Und dann kriegt man natürlich einiges mit. Also der Diagnosevorgang an sich ist ja schnell, das ist ja ein paar Minuten, aber dieses, was passiert in der Psyche, was sind da für Ängste, was für Bedürfnisse gibt es da einfach? Und damit bin ich zum ersten Mal wirklich so konkret konfrontiert worden. Und lustigerweise war ich dann irgendwann wieder zu Hause und dann kam ein Flyer mit Ayurveda-Medizin, informieren Sie sich, in den Briefkasten geflattert. Ich wusste nicht, was das groß ist. Ich dachte, klingt interessant. Und dann, bin ich da hingefahren, angemeldet und dann ging das Studium los quasi.
Ja.
Ja, und dann, ich glaube, 7 Jahre später fertig.
Und dann, wow, echt
so lange. Also mit Praktikum in Indien, also das gehört dazu, weil hier gibt es keine, ist nicht ganz richtig. Also man muss quasi ein Krankenhaus- oder ein Klinikpraktikum machen, ein 3- bis 4-wöchiges. Und es gibt zwar hier in Deutschland zum Beispiel die Habichtswald-Klinik in Kassel, ist aber von den Technik oder auch von der Ausstattung her jetzt erstmal mit indischen Kliniken nicht ganz zu vergleichen. Mhm. Aber gibt es inzwischen auch in Deutschland tatsächlich.
Ah, okay.
Genau, und so bin ich dann über Zufälle, über mehrere Zufälle zum Ayurveda gekommen.
Ja, cool. Und also jetzt weiß ich, dass du, also bist auch, hast du deine Praxis auch in Sandhausen?
Nee, die ist in Heidelberg.
Die ist in Heidelberg, gell? Ja, genau. Da hatte ich echt ein spannendes Erlebnis. Ich habe ja an diesem, habe ja versucht, den Business Award letztes Jahr zu gewinnen. Und auf unserem Flyer steht ja auch Ayurveda drauf. Und dann hat der eine Herr von der Jury gemeint, sie haben ja ein umfangreiches Angebot. Und wenn ich jetzt Ayurveda haben will, wie läuft das denn ab? Ich so, wir haben eine Ayurveda-Medizinerin in Heidelberg, die, wo man dann Kontakt aufnehmen kann, die aber auch vorhat, mal Workshop-Seminare hier zu geben. Aber wenn man dringend Bedarf hat, kann man sich an sie wenden. Wenn er Ayurveda will, dann fährt er ja nicht nach Heidelberg. Ich so, wenn Ihnen Ihre Gesundheit wichtig ist, dann fahren sie nicht nach Heidelberg. Und ich wusste, dass er bereits sonst wo auf der Welt war, um Ayurveda-Behandlung zu kriegen. Ja? Und habe ich es mir mit dem dann, glaube ich, vermasselt, indem ich gesagt habe, weil er dann damit auch geprahlt hat, dass er schon irgendwo auf der Welt war damit, um ayurvedische Behandlung zu kriegen. Und dann sage ich, sie fliegen nach Indien, aber 2 Stunden Fahrt oder 1,5 Stunden Fahrt nach Heidelberg, das ist ihnen dann zu weit für ihre Gesundheit. Das fand er nicht so lustig.
Ja, ja. Genau, und da muss man, das ist ein guter Punkt auch nochmal, also da ist auch immer die Frage, was verstehen Menschen unter Ayurveda? Weil das hat sich jetzt, glaube ich, schon geändert in den letzten Jahren, aber oft ist es immer noch so in diesem Wellness, in der Wellness-Ecke drin. Ganz klar, im Ayurveda gibt es Wellness-Behandlungen, also ganz platt ausgedrückt, das sind einfach zum Beispiel diese Massage, Ölmassagen, die kann man natürlich auch einfach als wohltuende Begleitmassage im Urlaub oder so, wenn es jetzt wirklich einfach nur um was Angenehmes, sage ich mal, gehen soll. Wo es aber dann ein bisschen kritisch wird, es werden eben auch Ayurveda-Verfahren angewendet in der Wellness-Ecke, die da überhaupt nichts verloren haben. Also ganz typisch ist immer dieser Stirnguss, der gezeigt wird.
Okay.
Das hat wirklich überhaupt nichts in der Wellness-Ecke verloren, weil man damit eben auch Dinge auslösen kann, die dann, wenn das jetzt, sag ich mal, einfach nur ein Wellness-Massagetherapeut ist, dann damit überhaupt nicht umgehen kann.
Yeah.
Und das ist eine medizinische Behandlung und nicht eine Wellness-Behandlung. Und da muss man wirklich gucken, auch wo gehe ich auch im Ausland für eine Kur hin. Und da hat unser Professor, der Professor Gupta, bei den Ausbildungen auch immer gesagt, es gibt ganz viele wunderschöne Palmenresorts, die dann sagen, hier, wir können schöne Panchakarma-Kur, das ist so eine ganz intensive Ausleitungskur, bieten wir an. Und das ist aber ein sehr intensives medizinisches Verfahren.
Okay.
Und er sagte dann eben immer, wenn ich eine Herzerkrankung habe, dann gehe ich doch nicht in ein Hotel und lasse mich da operieren. Dann gehe ich in ein Krankenhaus mit einem Herzchirurg. Mhm. Das heißt, wenn ich nichts habe, nichts Schlimmes, Körperliches, sage ich mal, oder Lebensbedrohliches habe, kann ich in ein Ressort gehen und schöne Massagen, schöne Palmen und so weiter. Da wird vielleicht nicht so aufs Essen geguckt, achten. Aber wenn ich wirklich ein medizinisches Thema habe, also was auch einer konkreten ayurvedischen Therapie bedarf, dann gehe ich in ein ayurvedisches Krankenhaus, nicht in ein ayurvedisches Ressort. Also ganz wichtig, das verschwimmt oft. Das ist sicherlich für viele Menschen auch eine Preisfrage. Tatsächlich sind, also wenn man jetzt hier eine stationäre Kur machen würde, ist es vom Preis vermutlich sogar teurer, wie wenn man nach Indien fliegen würde, hin und zurück und dann da in einem diese Kur machen müsste. Aber hier wirklich ist auf Qualität zu achten. Und es sollte in jedem Fall, also da kann man sich ja auch über den Verband informieren, das ist der WEAT, also VEAT, Verband Europäischer Ayurveda-Therapeuten. Da kann man Therapeuten suchen, das ist, die haben einen Qualitätsstandard, das heißt, da muss ein gewisser Ausbildungsstand auch nachgewiesen sein, weil dieser Beruf ist nicht geschützt. Also theoretisch könnte jeder einfach sich ein Schild hinmachen, ich bin jetzt Ayurveda-Therapeut. Ja. Deswegen da auch wirklich gucken, was ist dahinter, weil viele von den Verfahren sind, also haben eben auch, haben Wirkungen und Nebenwirkungen. Mhm. Und das ist jetzt nicht einfach nur, weil es zum Beispiel jetzt Pflanzen sind, kann man das jetzt wie Bonbons essen. Also das, man sollte sich da auch nie, vielleicht den Aspekt noch kurz, man kriegt ja alles im Internet heutzutage. Und dann geistert immer natürlich auch rum, ich sage jetzt den Namen absichtlich nicht, sonst wird jetzt wieder gegoogelt. Ja. Die Pflanze sowieso ist super, wenn ich Einschlafstörungen habe oder Stress habe. Oh, die kaufe ich mir gleich. Oder diese Pflanze ist super, wenn ich dieses und jenes Problem habe. Und zum einen hat diese Pflanze tatsächlich diese Wirkungen, also was weiß ich, Einschlafstörungen, also weil eben die Qualität, die eben Schlaflosigkeit verursacht, gedämpft wird quasi oder einfach ausgemerzt wird. Die Sache ist aber, dass es eben zum einen wichtig ist, wie ist denn überhaupt die Qualität dieses Produkts? Und hier bitte wirklich, wenn auch wenn man das verschrieben bekommt von einem Ayurveda-Therapeuten, guckt, dass da ein Qualitätsprüfsiegel drauf ist, ein europäisches, weil am Ende hat man dann sich irgendwelche Pestizide oder es gibt halt leider immer wieder diese Schwermetallbelastungen oder eben halt Pestizide, Herbizide, Belastungen in diesen Mitteln. Und das muss kontrolliert sein. Das heißt, da ist im Internet einfach zu viel los. Im besten Fall ist halt gar kein Wirkstoff drin und da ist einfach nur Gras oder sowas. Aber ja, im größten Fall sind halt da einfach Stoffe drin, die uns wirklich schaden können. Mhm. Das andere ist einfach, dass eben diese Pflanzen, das sind ja echt, das ist nicht so wie in der Homöopathie, sage ich mal. Das sind echte Wirkstoffe drin, die auch ganz organisch etwas tun. Und da ist die Dosis wichtig und auch die Art der Einnahme. Also es gibt eben Dinge, die muss ich eher mit was Wässrigem nehmen. Dann gibt es Dinge, die muss ich mit was Fettigem nehmen. Sonst kriege ich den Wirkstoff gar nicht. Und dann gibt es Dinge, die verändern wiederum die Wirkweise von anderen Medikamenten. Das muss ich wissen.
Ja.
Und deswegen da nicht selbst sich therapieren, auch wenn man alles im Internet bekommt und auch gucken kann, was gerade für was gut sein kann. Diese ayurvedischen Medikamente, das sind keine, also die meisten oder diese traditionellen sind keine Extrakte, wo ein aufgereinigter Wirkstoff ist, gibt es inzwischen auch. Das heißt, die meisten dieser Medikamente, die hier als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind, deswegen kriegt man die ja so mal eben, die wirken systemisch und nicht einfach nur auf, wie jetzt die, sag mal, die westliche Medikation, wo dann einfach nur gewisse Moleküle verabreicht, wie jetzt Aspirin zum Beispiel, dann macht das Molekül halt genau das, was es kann. Aber wenn ich ein Pflanzenpräparat gebe, da habe ich ja was weiß ich, wie viele Moleküle drin, die machen ja alle was. Und deswegen nur zur Erklärung, diese Medikamente wirken eben systemisch, die wirken langsamer als ein reines, aufgereinigtes Produkt, aber dafür dann halt gleich auf mehreren Ebenen. Mhm. Und da wegen, also da deswegen wirklich ganz sorgfältig im Umgang damit sein und am besten wirklich immer in Rücksprache mit irgendjemandem, der sich damit auskennt. Ja. Da gibt es ja genug Leute.
Also, ja. Rebecca, wie lange so kannst du das sagen? Also auch wenn du sagst, ja, du musst natürlich bei jedem individuell gucken, logisch. Aber kannst du ungefähr sagen, wie lange so durchschnittlich eine Behandlung bei dir dauert? Gibt es so einen Mittelmaß oder Mittelwert?
Also ich sag mal so, also der Ablauf einer Therapie, der fängt erstmal so an, dass es eine sogenannte Erstkonsultation gibt. Mhm. Da hat man sich meistens auch noch nie vorher gesehen. Das heißt, man begegnet sich da zum ersten Mal. Meistens bringen also die Patienten oft schon so Ordner mit Befunden. Die gucke ich mir erstmal nicht an, aber dann klar, dann gucke ich sie mir nachher dann auch schon mal an. Also gerade, weil ich wissen muss, was nehmen die denn alle schon ein? Und genau, und dann diese Erstkonsultation ist erstmal eine ausführliche Anamnese. Das heißt einfach, natürlich, was sind jetzt gerade die Bedürfnisse und Beschwerden? Warum sind sie jetzt gekommen? Es gibt Menschen, die kommen aus Prävention. Das ist wunderbar, weil das ist eine ganz wichtige Leistung vom Ayurveda, die Präventivmedizin. Mhm. Das nehmen nur recht wenige in Anspruch. Aber das ist gerade am Kommen, vor allem bei jungen Leuten.
Okay.
Die haben natürlich dann andere, die haben natürlich erstmal keine Beschwerden so, aber die haben dann einfach eine, die wollen diesen Gesundheitsaspekt möglichst lange eben erhalten. Und genau, nach der Anamnese, je nachdem, um was es geht, kommt eine körperliche Untersuchung noch dazu. Wenn es jetzt was Orthopädisches ist, ja, je nachdem, was es ist, guckt man sich natürlich das auch einfach an, ist klar. Oder bei Haut guckt man es natürlich auch an. Dann gibt es hier, muss ich noch dazu sagen, es gibt natürlich Erkrankungen, die darf ich nicht behandeln, ganz klar. Das heißt, wenn jetzt jemand mit einer Infektionskrankheit kommt und sagt, ich möchte da behandelt werden, dann, also das haben wir ein Behandlungsverbot, also ganz klar hier. Wenn es jetzt, deswegen die meisten kommen tatsächlich eher mit chronischen Themen so Belastung, also psychische Belastungsthemen oder eben jetzt seit neuestem präventive Themen. Und dann gibt es ein paar Sonderuntersuchungsformen. Die kommen auch bei der Erstkonsultation. Da muss ich allerdings sagen, mit einem, die kann ich nur in einem gewissen gefilterten Maß durchführen. Das ist einmal die Zungendiagnose und die Pulsdiagnose. Man guckt sich natürlich den ganzen Körperbau auch an. Das sage ich aber, ich kommuniziere das, ich mache das einfach. Aber die Zungendiagnose und die Pulsdiagnose, die mache ich natürlich mit Ansage. Die verändert sich allerdings, also jetzt vor allem bei der Zunge über den Tag und abhängig, was man gegessen hat und so weiter. Da lasse ich mir dann meistens im Nachgang, wenn es wichtig ist, für gerade jetzt für den Therapieverlauf, entweder Fotos dann morgens einfach schicken. Mhm. Also morgens nach dem Aufwachen die Zunge, die ungeschabt ist. Also viele, die sich mit Ayurveda befassen oder aus dem Kulturkreis und aus Indien kommen, die schaben sich die Zunge morgens. Das heißt, hier ist aber wichtig, die ungeschabte Zunge zu zeigen. Okay. Und wenn man noch nicht die Zähne geputzt hat. Also so, wie man halt aufwacht, mit allen Belägen und so weiter. Und dann, was mir aber viel wichtiger ist, ist den Menschen dann zu zeigen, wie sie selber ihre Zunge zumindest an einfachen Dingen beurteilen können. Und auch den Stuhl. Das ist ganz wichtig. Den lasse ich mir nicht mitbringen, logisch. Mhm. Aber da gibt es ganz so ein paar einfache Kriterien, die man auch den Menschen mitgeben kann. Und das kann man sich ja im Idealfall jeden Morgen einfach dann gucken. Ach, wie ist es denn heute so ungefähr? Mhm. Und zum einen macht es achtsamer auf den eigenen Körper und auch so ein bisschen, ah, okay, das ist jetzt so, weil ich habe gestern dies und das gemacht oder ich habe kurz vom Schlafengehen noch dies und das gegessen. Also es macht bewusster über die Folgen der Ernährung. Und das heißt, es macht es natürlich dann auch einfacher für die Menschen dann zu sagen, okay, dann mache ich es halt mal nicht oder dann verändere ich da mal was, wenn man direkt dann auch einen Unterschied merken kann.
Ja, klar.
Und aufgrund dieser Erstkonsultation erstelle ich dann Therapieplan. Und da ist eben unter anderem, der größte Teil ist Lifestyle und Ernährung. Ganz klar, weil das ist etwas, was ich ja nicht mache. Das muss zu Hause passieren.
Ja.
Beim Lifestyle, das nennt man hier, glaube ich, sonst auch einfach Ordnungstherapie. Da ist eben auch, wann stehe ich auf? Was mache ich so über den Tag? Und da ist im Ayurveda gibt es bestimmte Qualitäten, die sich über den Tag eben auch verändern. Und das eben auch wichtig ist, dass ich in bestimmten Phasen, also in der Nacht, einfach schlafe, weil da eine ganz wichtige Regeneration stattfindet. Das sagen ja andere Systeme und auch die moderne Medizin auch. Und hier findet man ganz enge Verwandtschaften auch zur chinesischen Medizin. Die haben tatsächlich die haben zwar andere Qualitäten, die haben ja diese fünf Wandlungsphasen, die sie sich die dann als Gruppen fungieren. Und beim Ayurveda sind es eben zum Beispiel Vata, Pitta, Kapha und dann eben die fünf Elemente. Aber letztendlich ist es egal. Beide gucken auf das Milieu und auf die Verschiebung dieser Qualitäten letztendlich. Ja. Und da, das sind eben die Dinge, die die Menschen zu Hause erledigen können und sollten. Und dann gibt es natürlich noch einen speziellen Therapieteil. Und je nachdem, was es ist, ist es eben sind tatsächlich auch, ich sag mal, die klassischen Massagen dabei. Dass dann eben mal, wenn es jetzt eher was am Bewegungsapparat ist, na klar, dann kann man natürlich Massagen, Schwitzbehandlungen in dieser Weise machen. Dann gibt es gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel. Das sind diese pflanzlichen, vor allem pflanzlichen Präparate. Aber es gibt eben auch dann Fälle, wo ich sage, dass wir können jetzt hier quasi eine Vorbereitung machen, weil ich bin ja kein stationäres Zentrum. Bei mir kommen die Leute einfach nur ambulant, dass wir eine Vorbereitung für eine Kur machen zum Beispiel, dass die Kur einfach effektiver wird. Und wo die Kur stattfindet, ist ja egal. Also es gibt, also ich mache das nicht, aber es gibt auch Therapeuten, die bieten ambulante Kuren an. Okay. Und dann kann man auch da gewisses, das ist natürlich dann eher erschwingbar wie eine stationäre Kur. Mhm. Das ist logisch. Und genau, je nachdem, was eben jemand mitbringt, ist dann, also geht es dann so weiter. Tatsächlich, wenn es jetzt eher dann auch Richtung psychische Belastungen sind oder eher so Anpassungsgeschichten, dann kommt das Wingwave da auch dann rein.
Ja.
Und dann kommt auch manchmal, wenn es so eine, das sind eher bei jungen Leuten, die fragen auch konkret danach, wenn es so eine gewisse, nach der Schule oder nach dem Studium, eigentlich wollte ich das gar nicht studieren oder ich habe es meinen Eltern zuliebe gemacht oder ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Das ist dann so diese Visionssuche, Perspektivarbeit quasi.
Ja.
Und je nachdem, wie auch die Person tickt, also muss man gucken, was passt jetzt für einen. Sind es jetzt eher so Visionsarbeit, wo man eine Meditation macht zum Beispiel? Oder ist es eher so dieses ritualistische Arbeiten vom Schamanischen? Dann gucke ich halt, was passt einfach für die Person. Und dann geht's halt dann auch in diese Richtung. Das ist dann zwar diese klassische Therapie jetzt nicht mehr, aber ich beweg mich in diesem Konzept des Ayurvedas, aber benutze dann eben auch Dinge wie den Wingwave oder weil viele Themen, die jetzt im Ursprungsland, also im Indien, wobei muss man sagen, früher mit der Spiritualität einfach auch abgefangen werden konnten, das ist hier, funktioniert ja einfach nicht so gut. Aber tatsächlich im modernen Indien auch nicht mehr. Also da ist auch kein Unterschied mehr zu. Auch die Lifestyle-Krankheiten sind jetzt inzwischen dieselben, die wir jetzt hier auch haben, bei den, ich sag mal, bei den Business, bei dem Business-Stand. Da gibt es gar keinen Unterschied mehr. Aber das heißt, diese Kraft, also letztendlich die Spiritualität ist ja so eine Art, ich besinne mich ja dadurch auf mein gesundes Selbst. Wenn jemand diesen Zugang aber gerade nicht hat oder nicht sieht, dann kann man nicht sagen, setz dich jetzt vor die Maria oder geh in eine Kirche. Viele Leute würden es vielleicht sogar machen, aber es bringt dann halt nichts. Dann sind sie in den Raum gegangen und wieder rausgegangen. Und, das heißt, da muss man einfach gucken, wie finde ich denn einen Zugang dazu? Wie finde ich denn einen Zugang zu mir selber wieder? Also das ist für jeden ja auch anders. Und da muss ich sagen, ist der sind die schamanischen Rituale für die Leute hier, also jetzt in Deutschland, einfacher zugänglich, weil die mit Dingen arbeiten wie Wasser, Natur, Erde, Baum. Also Dinge, die jeder gesehen hat und wo jeder auch was man anfassen kann. Und da kann ich jetzt nicht eine Krishna-Statue hinstellen. Mhm. Das hat nicht den gleichen Sinn, weil letztendlich dieses, muss ich jetzt vielleicht sagen, wenn es jetzt zu philosophisch wird, also so dieses diese Trennung von sich selbst ist wird tatsächlich mal wieder auch bezeichnet, als es ist es gibt so zwei Urgründe, die uns letztendlich auch krank machen oder die uns Leid zufügen. So kann man es vielleicht neutraler formulieren. Das eine ist die Angst vor Vernichtung. Also hier würde man sagen, die Angst vor dem Tod. Mhm. Und das andere ist die Angst vor der Trennung oder vor dem Getrenntsein. Und dieses sich getrennt fühlen, dahinter steckt eben dann auch irgendwie dieses, einige sind ein Leben lang auf Identitätssuche und wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin, sondern nur weiß, wer ich nicht sein möchte, dann habe ich keinen Kontakt zu mir selbst und da hilft es manchmal, wenn man so auf ganz einfache, also wirklich die Basisdinge, und da kommen wir wieder zum Ayurveda zurück, weil auch in den schamanischen Traditionen gibt es eben einfach diese fünf Grundelemente, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und dann halt den Raum. Und das kann jeder wahrnehmen und jeder erleben. Und dadurch kommt man einfach in eine Verbindung mit Dingen, die drumherum sind. Und hier, wenn ich einen Yogi kurz zitieren darf.
Das darfst du jetzt noch kurz. Ich muss jetzt aber kurz darauf hinweisen, dass wir langsam zum Ende kommen zu müssen. Obwohl ich dir total gern lausche.
Nee, ich bin nicht so mit der Zeit, muss ich gestehen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe gedacht, huch.
mal deinen Yogi zitieren.
Das ist vielleicht ein ganz witziger Abschluss dann. Also er hatte über das Thema Identität oder mit was identifizieren wir uns gesprochen. Und dann sagte er, er hat einen ganzen Vortrag darüber gehalten. Also Satguru ist das. Und am Ende sagte er sinngemäß, also wenn man sich schon nicht mit dem ganzen Kosmos, also mit der ganzen Schöpfung identifizieren kann, dann vielleicht auch wenigstens mit der Menschheit. Das war eben auf die Themen bezogen, dass wir uns mit immer kleineren Einheiten identifizieren. Also mit dem Fußballverein, mit der Religion, mit dem Geschlecht, mit dem mit der Schule oder was auch immer. Also mit brechen uns immer in kleinere Einheiten runter und schließen automatisch alle anderen, die nicht da drin sind, aus. Und je mehr dieser Einheiten es quasi gibt, desto mehr gibt es, die nicht dazugehören. Und davon trenne ich mich in dem Moment. Und das meinte er damit, wenn ich mich dann eben, also eigentlich sind wir mit dem ganzen Kosmos verbunden, auf wie auch immer, auf welche Weise man das erleben möchte. Aber wenn man das nicht hinkriegt, so von jetzt auf gleich, dann kann man es auch wenigstens mal versuchen, sich mit der Menschheit zu verbinden. Also dass man sich zumindest mit jedem Menschen als gleich oder als eins, als Einheit fühlt und nicht da jetzt auch wieder anfängt, so kleine, das eine Dorf mag das andere nicht und so. Das
finde ich total spannend. Genau, also zu dem Thema habe ich bereits eine Meditation eingesprochen und die wird am 25.04. veröffentlicht hier auf dem Podcast. Sich mit seinem Bewusstsein verbinden, also wirklich mal, also alles um mich rum loslassen und auch wissen und auch loszulassen, dass ich einen Körper habe, dass ich hören kann, dass ich sehen kann, sondern wirklich einfach aufs Bewusstsein einlassen, also so auch das Ego mal loszulassen, was ja das Allerschwierigste dabei ist.
Ja, und auch eben, was man eben anderen eben auch das höchste Potenzial deines Selbst erkennt und nicht, der hat, keine Ahnung, gerade mit dem Finger auf mich gezeigt oder was immer, sondern dass man da auch einfach mal seinen Blick öffnet. Aber wunderbar mit der Meditation, das passt doch hervorragend.
Ja, genau, total. Ja, prima. Rebecca, ich glaube, also ich habe schon den Eindruck, wir müssen irgendwann nochmal einen machen.
Mein Timer daneben stellen.
Ich habe die ganze Zeit die Uhr schon im Auge, aber wir haben ja mit dem Zoom-Call-Beginn haben wir ja auch erst noch so 10 Minuten oder knappe Viertelstunde auch geschwätzt, also so von daher passt das schon auch. Habe ich dich jetzt in irgendetwas abgewürgt? Ist dir noch irgendetwas zum Abschluss wichtig?
Nö, alles super. Nee,
alles gut. Weil, also was ich sehr spannend finde, ist, also ich habe ein Foto, also ist der Satguru gerade in Deutschland?
Der macht diese, das ist vielleicht noch ein schönes letztes Thema, der macht diese Safe Soil Aktion, also schützt unseren Mutterboden, ganz frei übersetzt. Ja. Und der tourt durch Europa gerade bis dann nach Südindien durch. Der war in Deutschland. Der ist jetzt, glaube ich, wo ist er denn jetzt?
Also ich habe ein Foto von ihm mit Yasin Seiwasser gesehen.
Ja, genau. Also der will quasi aufmerksam machen. Also auch die Jane Goodall ist da, also die Schimpansenforscherin, die ist da auch ganz groß in diesem Projekt mit drin. Die fährt nicht mit Motorrad. Okay. Die ist nur auch die in diesem Safe Soil. Vielleicht kannst du das verlinken, weil das ist eine super Aktion. Ja. Und der will eben vor allem, klar, natürlich auch für jedermann, so wie wir eben, also jeden auch so ansprechen, aber er will vor allem auch ein Umdenken wirtschaftlich, politisch anregen. Und das dann mit mehr Bewusstheit auch Agrarpolitik auch, also tatsächlich auch so, dass er war in Brüssel, dass dann auch da, wo auch solche Entscheidungen, also weitreichendere Entscheidungen getroffen werden, dass auch da ein Bewusstsein zumindest mal erwacht. Mhm. Und klar, jeder selber kann natürlich auch für sich entsprechend umgehen, auch das Gleiche mit Wasser. Also das genau, aber ja, witzig.
Genau, und der Yasin Seiwasser kommt ja hier aus Böblingen. Deswegen ist mir das so aufgefallen, genau.
Guck mal, du siehst der Kreis.
Ja, genau.
Und dann wieder zurück nach Böblingen.
Ja, genau. Rebecca, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das super tolle Interview. Es hat echt total Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich finde dich auch super lebendig. Also langweilig geworden ist es, glaube ich, für mich auf gar keinen Fall und für die Zuhörer ganz bestimmt auch nicht. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal oder überhaupt, dass wir miteinander im Kontakt sind.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und das war mein erstes Podcast. Und
super,
vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit auch.
Ja, sehr gerne.
Und hat echt viel Spaß gemacht. Können wir gerne nochmal.
Also es wird es dieses Mal ausnahmsweise nicht als YouTube-Video geben. Ich hatte das eigentlich vor, aber dein Internet scheint zwischendurch nicht gut gewesen zu sein. Ich habe ganz oft ein Standbild von dir gehabt und dann siehst du so verzerrt aus und... Also finde ich irgendwie auch doof für dich. Und dann ist es halt auf YouTube zu hören, aber es gibt halt dieses Mal kein Video von uns dazu. Aber es gibt ja
das macht nichts. Kann ja Standbilder von uns einblenden.
Alles klar, Rebecca. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit und wir hören uns auf ein nächstes Mal.
So machen wir es. Das wünsche ich dir auch.
Ja, tschüss. Bis dann. Ciao.